Was offenbart Gott dem Menschen? Darum geht es heute in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit Pater Dominikus Trojan aus dem Stift Heiligen Kreuz in Österreich. Grüß Gott, Pater Dominikus.
Grüß Gott.
Pater Dominikus, bevor wir hier einsteigen und Ihre Katechese hören, ist es gute Sitte, dass wir zuvor mit einem Gebet beginnen.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lass uns beten, o Gott, du hast durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes die Herzen deiner Gläubigen belehrt. Gib, dass wir in demselben Geiste das, was recht ist, erfassen und uns seines Trostes allezeit erfreuen. Darum bitten wir durch Christum Jesum, unseren Herrn. Amen.
Pater Dominikus, auf die Frage, was offenbart Gott dem Menschen, antwortet das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche wie folgt. In seiner Güte und Weisheit offenbart sich Gott dem Menschen. In Taten und Worten offenbart er sich selbst und seinen gnädigen Ratschluss, den er in Christus für das Menschengeschlecht von Ewigkeit her gefasst hat. Dieser Ratschluss besteht darin, durch die Gnade des Heiligen Geistes alle Menschen als seine Kinder in seinem einzigen Sohn anzunehmen und am göttlichen Leben teilhaben zu lassen. Pater Dominikus, was bedeutet das?
Nun, diese Frage ordnet sich ein in eine umgreifendere Frage, die dann auch an Früheres anknüpft. Nämlich die Frage, wie kann man von Gott wissen? Wie ist Gott erkennbar für den Menschen? Die Bedeutsamkeit dieser Frage für unsere eigene Existenz wird erst dann deutlich, wenn uns klar wird, dass der Mensch als solcher, das bedeutet in seiner durch die Schöpfung gegebenen Wahrheit, auf die Erkenntnis Gottes hin angelegt ist. Die alten Theologen sprachen sogar von einem natürlichen Sehnen des Menschen, Gott zu schauen. Das, was wir mit dem Begriff Glück bezeichnen, das vollendet sich erst nach der Lehre des heiligen Thomas von Aquin im Himmel, wenn wir Gottes Herrlichkeit sozusagen von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das im Menschen wohnende Streben nach Sinn, Erfüllung, Geborgenheit, eben Glück, zielt im Letzten auf eine unbehinderte und unbeschränkte Erkenntnis Gottes. In diesen Horizont ordnen sich alle Fragen ein, die sich die Theologie in Hinsicht auf die Erkennbarkeit Gottes stellt. Bereits in einem früheren Vortrag hatten wir von der natürlichen Zugänglichkeit des göttlichen Mysteriums gesprochen. Mit allem dem kirchlichen Lehramt eigenen Ernst versichern die Väter des Ersten Vatikanischen Konzils, der Mensch vermöge mit den Mitteln seiner natürlichen Vernunft das Dasein Gottes aus den Werken der Natur mit Sicherheit zu erkennen. Das lateinische Original sagt an dieser Stelle certo conosci posse, Gott sei in seinem Dasein sicher zu erkennen. Ich hatte damals gesagt, dies führe zu der etwas erstaunlichen Einsicht, das Dasein Gottes sei für den Menschen kein Gegenstand des Glaubens. Es ist mit der natürlichen Kraft der menschlichen Vernunft erkennbar. Zu Beginn des Römerbriefes des heiligen Paulus ist es gerade diese Wahrheit, die das Erste Vatikanische Konzil vor dem Hintergrund des kantischen Skeptizismus zur Ebene eines Dogmas erhebt, auf der die gesamte folgende Argumentation des Apostels beruht, dass nämlich alle, Juden wie Heiden, gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren haben. Gottes Zorn, schreibt der heilige Paulus, enthüllt sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Ist doch, was sich von Gott erkennen lässt, in ihnen offenbar, Gott selbst hat es ihnen kundgetan, denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und Göttlichkeit sind seit der Erschaffung der Welt an seinen Werken durch die Vernunft zu erkennen. Die Heiden sind darum nicht zu entschuldigen, weil sie trotz ihrer Erkenntnis Gottes ihn nicht als Gott verherrlichten und ihm nicht dankten, sondern sie verfielen in ihren Gedanken auf Nichtigkeiten und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. So im ersten Kapitel des Römerbriefes, die Verse 18 bis 21. Die Juden hingegen werden durch das mosaische Gesetz verurteilt, weil sie es nicht befolgen konnten. Die Heiden werden, weil sie es verwarfen, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, von Gott einer verworfenen Gesinnung überlassen, schreibt Paulus im Römerbrief, die zum Nährboden einer kaleidoskopischen Kultur der Niedertracht und der Schande wurde. Und wenn man heute mit dem Abstand von fast 2000 Jahren diese Kultur nachliest, die der heilige Paulus beschreibt, also jene Verhaltensweisen, in denen der Mensch fällt, wenn er Kraft seiner natürlichen Vernunft Gott nicht erkennt und sich entsprechend verhält, dann vermag man kaum daran zu zweifeln, dass solches sich in unseren Tagen wiederholt, auf den Straßen unserer Städte den Sommer über. Da jedoch das Heil des Menschen ganz und gar von der Erkenntnis Gottes abhängt, und die schwache, vom Schatten der Erbschuld verdunkelte Vernunft nur unter den Mühen der Reflexion und nach geraumer Zeit, die der Mensch in der Disziplin des Denkens zubringt, zu einer solchen Höhe der Aussicht und Tiefe der Einsicht gelangt, so hat es, Zitat, seiner, nämlich Gottes Weisheit und Güte gefallen, dass Gott, damit kein Mensch von dem in ihm gegründeten Heil ausgeschlossen wäre, noch einen anderen, und zwar übernatürlichen Weg eröffnete. Das Konzil, das erste Vatikanum, sagt hier alia eaque supranaturali via, um dem Menschen sich selbst, nämlich Gott, und die ewigen Ratschlüsse seines, nämlich Gottes Willen, mitzuteilen und kundzutun. Diesen anderen, seiner Natur nach übernatürlichen Weg der Selbstmitteilung Gottes, nennen die Theologen die Offenbarung. In ihr ist es nicht der Mensch, der aufbricht, Gott aus eigener Kraft zu suchen und zu finden, sondern Gott selbst stellt sich von sich her dem Menschen vor und schließt ihm seine innersten Geheimnisse auf. Kraft der Offenbarung gelangt der Mensch nicht allein zu jenem Wissen von Gott, das ihm auch, wenn auch unter Mühen, auf natürlichem Weg und vernünftiger Weise zugänglich wäre, vielmehr gewährt der sich offenbarende Gott Kenntnisse und Einsichten in Dinge, die die Kraft der menschlichen Vernunft bei weitem und absolut überschreiten. So werden ein natürliches und ein übernatürlich verantwortetes Wissen von Gott unterschieden, auch wenn der Sache nach nicht allein der göttliche Plan der Erlösung, sondern bereits das Werk der Schöpfung als göttliche Offenbarung zu betrachten ist. Mit Nachdruck wird gegen den modischen Stil einer katechetisierenden Theologie darauf zu bestehen sein, dass die metaphysische Analyse der dem Menschen zu bedenken gegebenen Wirklichkeit bereits in der Schöpfung Werk und Wille einer im Dasein sich vollziehenden und aussprechenden göttlichen Offenbarung, ein Bund im Sein gewissermaßen erkennt. Wenn es dem Menschen möglich sein soll, Gott aus der Schöpfung zu erkennen, dann gilt das nur deshalb, weil der Schöpfer in der Schöpfung so anwesend ist, wie jede Ursache in ihrer Wirkung gegenwärtig steht. Zitat: Solange jedes Ding Dasein hat, so lange muss Gott in ihm gegenwärtig sein, und zwar entsprechend der Daseinsweise eines jeden Dinges. Nun ist aber das Dasein das Innerste und das Tiefste in allen Dingen, da ihm, dem Dasein, für alles, was sonst noch im Ding ist, die Aufgabe des Formgebenden und Gestaltenden zukommt. So folgt, dass Gott in allen Dingen gegenwärtig sein muss, und zwar innerlichst. Im lateinischen Original steht das Wort intime. Das ist, der findige Hörer wird es vermuten, ein Zitat aus der Summe der Theologie des heiligen Thomas von Aquin, die 8. Questio, der 1. Artikel. Es besteht darüber hinaus die Gefahr, das Wesenswalten Gottes so sehr in die Transzendenz zu verschieben, dass es unwahrscheinlich wird, dieser Gott könne überhaupt irgendetwas mit der materiellen Wirklichkeit der gegebenen Welt zu schaffen haben. Daraus entsteht dann ein Typus mystischer Theologie, die zwar die Göttlichkeit Gottes zu retten scheint, sich jedoch um jede seinsbezügliche Konkretisierung herumdrückt. Wenn ein Theologe Gott als den ganz und gar anderen entwirft, dessen Band und Bund mit dem Menschen zu einem nicht weiter hinterfragbaren psychischen Phänomen verkümmert, dann spricht er damit nicht nur die Sprache des neuplatonischen Philosophen Plotin, sondern er entgeht so nicht allein jeder Möglichkeit einer Verifikation seiner These, sondern macht Gott darüber hinaus und die Beziehung des Menschen zu ihm zu etwas geradezu Außergewöhnlichem, so sehr, dass beides mit der Norm der gelebten menschlichen Wirklichkeit in der Welt kaum mehr etwas zu tun hat. Im Januar des Jahres 1983 hielt der Präfekt der römischen Kongregation für die Glaubenslehre, Josef Kardinal Ratzinger, vor den Bischöfen Frankreichs einen heftig diskutierten Vortrag zu dem Thema Glaubensvermittlung und Glaubensquellen, der noch im selben Jahr gemeinsam mit anderen Dokumenten unter dem Titel Die Krise der Katechese und ihre Überwindung, Rede in Frankreich, publiziert wurde. Darin sagt er, Zitat: Die Marginalisierung der Schöpfungslehre reduziert den Gottesbegriff und so gerade auch die Christologie. Das Religiöse wird eigentlich nur noch im psychologischen und im soziologischen Raum angesiedelt. Die materielle Welt bleibt der Physik und der Technik überlassen. Aber nur wenn das Sein selbst einschließlich der Materie aus Gottes Händen kommt und in Gottes Händen steht, kann Gott auch wirklich unser Retter sein und uns Leben, das wirkliche Leben, schenken. Es gibt heute eine fatale Tendenz überall dort, wo in der Botschaft des Glaubens die Materie ins Spiel kommt, auszuweichen und sich aufs Symbolische zurückzuziehen. Von der Schöpfung angefangen über die Geburt Jesu aus der Jungfrau und seiner Auferstehung bis zur realen Präsenz Christi in der Verwandlung von Brot und Wein und bis zu unserer Auferstehung und der Wiederkunft des Herrn. Es ist kein gleichgültiger Theologenstreit, wenn die Auferstehung des Einzelnen in den Tod verlegt und damit nicht nur die Seele geleugnet, sondern vor allem die reale Körperlichkeit des Heiles bestritten wird. Eine entschiedene Erneuerung des Schöpfungsglaubens ist so auch die Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit und für die Tiefe der Christologie und der Eschatologie. Soweit das Zitat aus dem Vortrag von Kardinal Ratzinger. Sollte es am Ende so sein, dass der zeitgenössischen Theologie die Welt abhanden gekommen wäre, weil sie zu viel vom Gift des Hegelschen Theopantismus genascht hat, dem die, Zitat, allzu große Zärtlichkeit für die weltlichen Dinge schon immer als Geschmacksverirrung der traditionellen Philosophie vorgekommen war? Was ist ein Zitat aus der Hegelschen Enzyklopädie? Dahinter steht eine seltsame Begeisterung der Theologie für den Prozess und die sinnstiftende Funktion der Zeit, die dann Geschichte genannt wird und die nunmehr als Bundestheologie deklariert und so aller dinglichen Verbindlichkeiten bar, die Lehre von Gott in den stets fragwürdigen Versuch einer Interpretation der Geschichte münden lässt. Ob zwar nun gemäß dem katholischen Glauben die Welt, weil sie eben nicht Natur, sondern Schöpfung ist, zu einem natürlichen Sakrament der göttlichen Gegenwart wird, hat es dem dreifaltigen Gott dennoch gefallen, dem Menschen immer mehr in sein eigenes göttliches Geheimnis einzuführen, mit dem von Ewigkeit her bestimmten Ziel, ihn, den Menschen, am Ende in seinem Sohn an seiner eigenen Natur teilnehmen zu lassen. Im ersten Brief an die Korinther hat der heilige Paulus diese Offenbarung des göttlichen Geheimnisses als den Gegenstand dessen bestimmt, das als Evangelium Thema jeder christlichen Verkündigung ist. Zitat: Weisheit aber verkünden wir unter den Vollkommenen. Jedoch nicht die Weisheit dieser Welt, noch jene der Herrscher dieser Welt, die allesamt abgetan werden. Nein, wir verkünden Gottes geheimnisvolle, verborgen gehaltene Weisheit, die Gott vor aller Zeit zu unserer Verherrlichung vorausbestimmt hat. Wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, und was in keines Menschen Herz gedrungen ist, alles eben, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Denn Gott hat es uns offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, sogar die Tiefen Gottes. Hier begegnet uns zum ersten Mal im griechischen Original des Neuen Testamentes der klassische Ausdruck für Offenbarung, Apokalypse. Denn dort steht, wo Paulus sagt, denn Gott hat es uns offenbart, das griechische Wort Apokalypse. Wenn man diesen Text liest, wird einem deutlich, was es eigentlich heißt, vom Evangelium zu reden. Und es wird einem fragwürdig, was so mancher Missionar der Kirche damit verbinden mag, wenn er die Freuden des Evangeliums preist. Im Brief an die Epheser beschreibt derselbe Apostel seinen Sendungsauftrag für die Heiden mit ganz ähnlichen Worten. Zitat: Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade zuteil geworden, nämlich den Heiden den unergründlichen Reichtum Christi zu verkünden und ans Licht zu bringen die Verwirklichung jenes Geheimnisses, das von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war, damit jetzt den Mächten und Gewalten in Himmelshöhen durch die Kirche die vielfältige Weisheit Gottes kundgetan werde. Diese besteht, wie Paulus sagt, in der Erkenntnis des Christusgeheimnisses, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht so kundgetan ward, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten enthüllt worden ist. Auch hier wieder das Wort apokalypte. Der Gegenstand dieses Geheimnisses aber lautet: Die Heiden sind Miterben. Sie sind Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. So im Epheserbrief, dem 3. Kapitel, den Versen 4b bis 6. Offenbarung hat es also immer mit einem Wissen zu tun, das zunächst verborgen irgendwo liegt, sich dann aber durch den Willen und, wie wir später sehen werden, die Liebe dessen, der Herr dieses Wissens und seines Verborgenseins ist, schenkt, sich aufschließt, mitteilt und öffnet. Wenn wir sagen können, dass Gott, der die Heilige Schrift als verborgen hinter unzugänglichem Licht kennzeichnet, bereits der natürlichen Kraft der menschlichen Vernunft einsichtig und erkennbar sei, dann stellt sich doch die Frage, ob dieser Gott sich selbst und seine Geheimnisse in eifersüchtiger Weise den Menschen unbekannt sein lässt und dieses sein Wissen vor ihnen eifersüchtig verbirgt, wie es bestimmte Geschichten der griechischen Mythologie nahelegen. Gegen diese Auffassung der Dinge hilft es ein wenig nachzulesen, was Thomas von Aquin über das Erkennen Gottes schreibt. Er vertritt den merkwürdigen Standpunkt, Gott wäre an sich das Offenbarste und das Offensichtlichste. Im ersten Band der Summe der Theologie, der 12. Questio, dem ersten Artikel, schreibt Thomas: Erkennbar ist etwas, soweit es wirklich ist. Gott aber ist lautere Wirklichkeit und frei von jeder Einschränkung des Seins. Und darum ist er an sich im höchsten Maße erkennbar. Aber was an sich in höchstem Maße erkennbar ist, kann doch der Erkenntnis eines bestimmten Verstandes unerreichbar sein, weil der Erkenntnis Gegenstand die Erkenntnis Kraft überragt. So wird die Sonne, die doch von allen Dingen am meisten sichtbar ist, gerade wegen der Überfülle des Lichtes von der Fledermaus nicht gesehen. Aus solchen Überlegungen heraus haben nun Einzelne behauptet, kein geschaffener Verstand vermöge das Wesen Gottes zu schauen. Doch dies ist unhaltbar. Die vollkommene Glückseligkeit des Menschen besteht in seiner höchsten Tätigkeit, also der des Verstandes. Wenn nun der geschaffene Verstand unfähig wäre, je das Wesen Gottes zu schauen, so würde entweder der Mensch niemals die Seligkeit erreichen oder seine Seligkeit müsste in etwas anderem bestehen als Gott. Beides aber ist mit dem Glauben unvereinbar. Denn der geschaffene Geist findet seine höchste Vollendung in dem, was für ihn die Quelle des Seins ist. Denn jedes Ding ist insoweit vollkommen, als es an seinen Ursprung heranreicht. Das Werk der Offenbarung ist also nicht ein absurdes Werk gegen die Wirklichkeit, Kraft derer Gott das Verbergen liebe und in sich selbst verschlossen sei, sondern es ist zutiefst getragen und bewegt von dem, was an sich ist, nämlich von Gott, dem höchsten und uneingeschränkten Sein und der vollkommensten Form der Wirklichkeit. Da aber der Mensch sein Ziel, Gott zu schauen, sicher erreichen soll, ergeht über die Kraft des dessen, was die menschliche Vernunft erkennen kann, Offenbarung, die nun ein Weg im engeren Sinn der Selbstmitteilung Gottes genannt werden kann. Diese beginnt mit der Geschichte Abrahams und erreicht in dem Augenblick der Weltgeschichte ihren steigerungslosen Höhepunkt und ihr abschließendes Ziel, in dem Gott selbst in der Gestalt des Menschen Jesus Teil dieser Geschichte wird. Thomas von Aquin hat einmal in einer seiner seltenen Predigten, die uns überliefert sind, die einzigartige Besonderheit dieses durch Offenbarung mitgeteilten Wissens um Gott in ein überraschendes, aber sehr eindrückliches Bild gekleidet. Er sagt, durch die Offenbarung und den Glauben an sie wäre ein Marktweib in die Lage geraten, mehr und genaueres von Gott zu wissen, als es Aristoteles auf dem Zenit des 12. Buches seiner Metaphysikabhandlung besessen habe. Selbst die kühnsten Ergebnisse des philosophischen Fragens nach Gott verbleiben mit Blick auf ein von Gott geprägtes Leben steril und gestaltlos. Und selbst wenn die aristotelische Theologie in dem Gott jenes erste Geliebte, Eromenon, findet, zu dem alles, was ist, hingezogen wird und so in Bewegung kommt, so ist damit vielleicht die Wirklichkeit in der Weise ihres wesentlichen Erscheinens, nämlich der Bewegung, auf sicheren Grund und Boden aufgestellt worden und das Flüchtige des Seienden im Beharrenden verankert. Und dennoch wird der Mensch sich die Skurrilität eines vernünftigen Gottesdienstes wohl verkneifen, in dessen Vollzug und Anwendung der unbewegte Beweger und das sich selbst denkende Denken mit Huld beräuchert und von Blumen umkränzt worden wäre. Und gerade aus diesem Grund gilt: Vielmals und auf mancherlei Art hat Gott von alters her zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. In der Endzeit dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt, durch den er auch die Welt geschaffen hat. Er, der da der Abglanz seiner Gottesherrlichkeit und Ausprägung seines, nämlich Gottes Wesens ist, der auch das All trägt durch sein machtvolles Wort, hat Reinigung von den Sünden vollbracht und sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und um so viel erhabener ist er geworden als die Engel, wie der Name, den er als Erbteil erhalten hat, sie überragt. Das ist der Anfang des Hebräerbriefes, die Verse 1 bis 4 des ersten Kapitels. Darin nun liegt durchaus das Timbre des Persönlichen, gesteigert bis zur Qualität der Liebe, denn nicht jedermann wird irgendeinem von den geheimsten Regungen seiner Seele und den privatesten Plänen seines Lebens Nachricht geben und Mitteilung machen. Und hatte nicht schon das Alte Testament immer wieder davon gesprochen, die engste und vertrauteste Weise, in der Mann und Frau sich in der Ehe begegnen könnten, bestehe in einem Akt des Erkennens, in dem beide sich einander in unüberholbarer Weise mitteilen? So nimmt es dann auch nicht Wunder, dass, wie zum Beispiel beim Propheten Osea, Gott von einem heiligen Eheband spricht, das ihn an sein Volk Israel bindet. In den Abschiedsreden Jesu im 15. Kapitel des Johannesevangeliums lesen wir dann auch die Worte: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, eben weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Was aber sind nun die Quellen dieser Offenbarungen, der Gott sich selbst, si ipsum, und das Seine, sua, mitteilt? Erstaunlicherweise wäre es einem mittelalterlichen Theologen überhaupt nicht eingefallen, diese in der Heiligen Schrift, der Bibel, zu suchen. Er hätte mit dem Wort Offenbarung einen Vorgang bezeichnet, der in der Mitte der allerheiligsten Trinität selbst beginnt, gerade da, wo der Sohn das Wort aus dem Vater hervortritt und verlautet, gezeugt, nicht geschaffen. Der Sohn, die zweite Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit, ist seinem ganzen Wesen nach selbst die Offenbarung in jeder ihrer Möglichkeiten, die so in der göttlichen Ursache der dreifaltigen Kommunikation grundgelegt und von ihr getragen ist. So gesehen ist Offenbarung mit Worten gar nicht zu fassen und darum in Texten auch überhaupt nicht zu suchen. Alles, was in Worten festgehalten wird, ist daher Zeugnis von Offenbarung, nicht die Offenbarung selbst. Und darum ist es auch allein die Offenbarung selbst, die jeder Schrift- und Gedächtnisrede vorausgeht und im eigentlichen Sinn die Quelle ist, aus der die Schrift sich speist. So ist es nun Gott selber, wer die Quelle ist dessen, was wir Offenbarung nennen. Und so lesen wir am Ende des Prologs des Johannesevangeliums: Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben worden. Die Gnade und die Wahrheit aber wurden durch Jesus Christus. Gott hat niemand je jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der an der Brust des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht.
Was offenbart Gott dem Menschen? Darum ging es heute in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Sie hörten Pater Dominikus Trojan aus dem Stift Heiligenkreuz in Österreich. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, selbstverständlich haben wir wieder eine CD für Sie bei unserem CD-Dienst unter der deutschen Telefonnummer 08328 921 120 und auch im Podcast- und Download-Angebot auf horeb.org werden Sie in Kürze diese Sendung finden. Danke, Pater Dominikus, für diese Sendung, dafür, dass wir Ihnen zuhören durften. Zum Abschluss dieser Sendung bitten wir um den priesterlichen Segen.
Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper.
Amen. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.